Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast von Voxo. Mein Name ist Timon Hartung und ich bin der Geschäftsführer der Voxo und ich habe heute für euch ein wunderschönes SMX-Konferenz-Special, denn ich darf heute mit einer der Speakerinnen vorab vor der Konferenz schon mal sprechen und wir dürfen das ganze Expertenwissen hier mitnehmen. Unsere heutige Speakerin ist die Christina Jacker-Hund. Sie ist absolute Marketing-Expertin und hat Marketingpsychologie studiert, deswegen top in diesem Feld. Und wird uns heute verschiedene Dinge mitgeben. Das eine ist, wie können wir Conversion Funnels besser aufbauen, sodass Marketing dann nochmal besser funktioniert. Wir werden über auch Marketing-Hacks sprechen, also Marketing-Psychologie-Hacks sprechen. Und wir reden auch über Personas. Ich weiß, Personas, ein Thema, sehr ambivalent. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Aber Christi wird uns nochmal zeigen, wie man Personas richtig gut einsetzen kann und warum es trotzdem Sinn macht, sie auch weiterhin zu benutzen und warum sie so wichtig sind. Genau, wichtig ist auch noch zu verstehen, wir werden in einige Themen tiefer einsteigen und hier ist genau das gefragt, dass ihr macht euch Notizen und wenn ihr vielleicht bei einem Thema etwas aussteigt, seht es als große Chance an, als Potenzial an, dass ihr hier noch was lernen könnt, aber zusätzlich auch was mitnehmen könnt für eure Firma, um die nach vorne zu bringen. Weil das ist genau dieser Punkt, da wo ihr etwas nicht wisst, da geht es dann richtig voran. Und wie gesagt, wir sind natürlich auch immer da für euch. Das heißt, wenn ihr mal Fragen habt oder ihr wollt etwas gemeinsam umsetzen, dann meldet euch natürlich auch super gern bei mir oder bei Chrissy. Genau, in diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Marketing Meets Technology Podcast mit einer Sonderausgabe für die SMX München 2025. Und ich habe hier die absolute Ehre, mit Dr. Christina Jacker-Hund zu sprechen. Sie ist eine promovierte Marketing-Expertin und vor allem Expertin im Bereich Marketingpsychologie, was auch immer wichtiger wird. Ich meine, wir können so viel Traffic hochfahren, wie wir wollen, aber wenn die Seiten, auf die wir besuchen, nicht psychologisch richtig aufgebaut sind, dann kann da auch keiner kaufen, weil die Menschen einfach nicht abgeholt werden. Und das verändert sich auch über die Zeit, wie wir Menschen arbeiten, wie wir denken und wie wir auch interagieren, weil wir mit der Informationsflut, die wir alle bekommen, können wir gar nicht mehr so gut umgehen. Und man redet immer von dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Und die hat sich in den letzten 10 Jahren nochmals reduziert. Das heißt, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nochmal geringer geworden. Und die jüngere Generation, die wird da richtig reingeboren. Das heißt, die wissen noch mehr, dass sie innerhalb von Sekunden entscheiden, ist das interessant für mich oder nicht. Auch natürlich geschult durch Instagram und TikTok. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit den richtigen Nachrichten unsere potenziellen Kunden, die wir teuer eingekauft haben, die wir eventuell mit viel Arbeit auf unsere Seite gezogen haben oder auf unser Medium gezogen haben, dass wir die richtig abholen, richtig ansprechen mit den Bedürfnissen, die sie haben, um sie dann eventuell in Kunden zu konvertieren, um einfach diese Power, die wir schon haben, da auszunutzen. Und deswegen ist es so wunderbar, mit dir, Christi, zu sprechen, um einfach dieses Thema näher zu beleuchten, um da einzusteigen. Und deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und ich weiß auch, du hast ja auch eine Session auf der SMX dieses Jahr. Und da geht es vor allem um das Thema, wie ja Gen Z, Gen Y, wie die mit dem Internet agieren, wie sich da die Suche massiv verändert. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, was tatsächlich passiert gerade, dass wir sehen eine Abwanderung ja von den klassischen Suchmaschinen wie Google, gar nicht unbedingt in Richtung AI-Suchmaschinen, sondern einfach zu ganz anderen Apps, die einfach für die Generation gemacht sind, wie TikTok, wo dann massiv Suche passiert, oder YouTube, wo massiv Suche passiert. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Und ja, genau, sag gerne ein paar Worte zu dir. Stell dich den Hörern und Zuschauern vor, Zuschauerinnen natürlich vor, und dann legen wir los. Und ich hab tolle Fragen vorbereitet.
Ja, hi, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich mega. Ja, du hast eigentlich schon das meiste über mich gesagt, aber vielleicht nochmal so in aller Kürze, so ganz offiziell. Schimpfe ich mich als selbstständige Branding-Spezialistin und Werbepsychologin. Bin jetzt auch schon seit fast 15 Jahren im Marketing unterwegs, also wirklich ganz unterschiedliche Stationen, habe vom Konzern über Startup, viel Startup und Agentur einiges gesehen, mir die Selbstständigkeit über die letzten Jahre aufgebaut, eben in dem Bereich vor allem Personas, Branding und Werbepsychologie, weil das einfach so wunderbar Hand in Hand geht und ich so auch der absolut feste Überzeugung bin, wenn man seine Konsumenten und Konsumentinnen besser versteht, und zwar mal weg von diesem ganzen oberflächlichen, ich weiß, wie alt du bist und wo du wohnst, dann punktet man damit im Marketing ungemein und tut dem User und der Userin auch gut, wenn man sie besser versteht, weil natürlich dann Marketing auch viel gezielter ist.
Hast du vielleicht mal dazu ein Beispiel, weil ich weiß, dieses Persona-Thema, ne, das wird immer so ein bisschen, also man arbeitet mit einer Marketing- oder Branding-Agentur zusammen und das Erste, was sie sagen, wir müssen jetzt erstmal eure Personas machen. Und dann kommt natürlich von der Firma, mit der man arbeitet, meistens, ach, das haben wir schon 1000 Mal gemacht. Deswegen, mich würde einfach mal interessieren, die Herangehensweisen sind ganz unterschiedlich, ist klar, aber mal so ein Beispiel, wie das einfach mal so einen Effekt haben kann, so einen richtig coolen, positiven Effekt, wo dann mit einmal das Marketing gut funktioniert im Vergleich zu vorher.
Oh ja, da kann ich gleich zwei nennen. Also erstmal der Satz, ja, wir haben da vor 5 oder 10 Jahren schon mal Personas gemacht. Den höre ich fast jedes Mal, auch gerade ganz, ganz viel im B2B-Kontext. Dann weine ich immer ein bisschen, aber ich lächle auch immer ein bisschen in mich rein, weil ich weiß, okay, das, was ihr gemacht habt, liegt wahrscheinlich mindestens auch genauso lange in der Schublade und wurde seitdem nie wieder angefasst oder wirklich aktiv verwendet. Und ich habe im Moment eigentlich so zwei Cases, die ganz oft angefragt werden. Das eine ist für HR und das andere ist tatsächlich im Bereich Website und SEO. HR, es ist halt immer noch dieser krasse War for Talents und wir alle wollen gute neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden, gerade auch die Gen Z ansprechen, Riesenthema. Und da lohnt es sich oder kann es sich richtig lohnen, so eine Candidate-Persona zu erstellen. Und da ist die Demografie zwar nett für die, ja, die Zielgruppenaussteuerung auf den Kanälen, wo du es machst, aber alles rund um Psychografie, wie die Menschen dann wirklich ticken, was ihre Generation vielleicht auch geprägt hat, was ihre Wertevorstellungen sind und das dann auch in Ads zu übersetzen. Also ganz häufig, gerade über die Psychografie, bekommt man auch viel Aufschlüsse über Farbwelten, über die Generation, über Werte. Und sowas lässt sich wirklich gut und auch sehr, ja, transparent zum Beispiel eine Stellenanzeige transportieren oder auch in eine Ad. Und klar, man hat vielleicht seine eigene CI, aber allein schon mal ein AB-Test mit einer Ad, wo eine weibliche oder eine männliche Vertreterin von der Gen Z drauf ist und mit den entsprechenden Farbwelten aus der Psychografie, das kann schon einen Heidenunterschied machen und auch weibliche Zielgruppenansprache in dem Zusammenhang zu trainieren. Also das ist mal so der eine Case. Das andere, wo ich es ganz oft merke, und ich habe eine Agentur, mit der ich da gerne zusammenarbeite, die Webseiten macht und auch SEO für diese Webseiten dann implementiert. Und die holen mich ganz gerne oft für ihre Kunden, für den Kickoff mit rein, sagen, wir erstellen jetzt erstmal Personas und auf Basis dieser Personas machen wir den Website-Relaunch und gehen die SEO-Struktur an. Und allein mal auf Basis von den Pains und Gains einer Persona Meta-Descriptions für ihre relevanten Inhalte zu erstellen, das kann schon ein richtiger Game-Changer sein. Und das sind so zwei Erfahrungswerte. Das kann ich nur empfehlen, dass man für sowas mit Personas arbeitet und anfängt und sich wirklich, also wirklich Gedanken macht, wer steckt dahinter, was sind Bedürfnisse und auch keine Angst davor haben, dass man vielleicht 100 verschiedene Personas benötigt, weil letztendlich hat man oftmals, ja, ich sag mal, 3 bis 4 Personas, die für 80 bis 90% des Gesamtumsatzes verantwortlich sind, auf die man sich fokussieren kann, bevor man dann vielleicht auch mal links und rechts schaut.
Das ist ja echt krass. Zum Beispiel, oder bei dem ganz konkreten Beispiel mit den Stellenanzeigen würde mich mal interessieren, wenn du eine Stellenanzeige hast und die unterschiedlich ausrichtet. Hast du vielleicht so ein konkretes Beispiel, was dann so, was total gut ist für die Gen Z, was dann vielleicht für, ich sag mal, Boomer ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spät, aber was dann für eine andere Generation total schlecht wäre oder andersrum? Einfach mal so ein handfestes Beispiel, so ein Satz, den man so reinschreibt und das funktioniert, hat total gut funktioniert oder so, dass man sich das mal besser vorstellen kann.
Oh, sich auf einen Satz da überhaupt zu fokussieren. Ja, also wir müssen Video-Content. Also von der Gen Z für die Gen Z. Da habe ich ein Paradebeispiel von einer Firma, auf die ich aufmerksam geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich es nennen darf oder soll. Ich habe von denen zumindest auch mal für einen Beitrag, der künftig, der demnächst kommen wird, das Go bekommen, dass ich über die auch sprechen darf.
Ja klar, dann kannst du auch sagen, wenn du das Go von denen hast, kannst du es ja auch so ruhig sagen.
Die Hoffmann Group nennen die sich, kennt man vielleicht in Deutschland und die haben mit ihren Azubis ein Recruiting-Video produziert. Das ist der Hammer. Es ist von der Gen Z, es ist in ihrer Sprache, es ist schnell geschnitten. Einer ihrer eigenen Azubis quasi führt durch dieses Video durch als Host. Es hat Humor. Es ist schnelllebig, also es erfüllt unglaublich viele Komponenten, die für die Gen Z wichtig sind, beziehungsweise auf die sie sozusagen anspringen, wenn man so Platz sagen möchte. Mhm. Und um es vielleicht jetzt einfach nochmal runterzubrechen, von der Gen Z für die Gen Z, wenn ich sie als neue ArbeitnehmerInnen oder für mich gewinnen möchte, dann ist das, glaube ich, das A und O.
Ja, cool. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss, ist ich glaube, jede Generation hat so ihre Themen, weil sie mit unterschiedlichen Technologien aufgewachsen sind. Genauso wie die Generation, die uns eingestellt hat, immer bestimmt gesagt hat, wir sind total faul, ja. Sagen die jetzigen Generationen, oh, bei der Gen Z immer, oh, so schwierig und sowas. Dabei ist es, glaube ich, immer eine Thematik. Man muss sich natürlich anpassen. Und man muss auch natürlich die Leute finden, die zu einem passen. Ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und man muss auch deren Sprache lernen. Das ist ja wie immer. Das ist, wenn man seine als Firma seine Kunden gut kennt, dann kann man mit denen total gut arbeiten und man findet auch immer wieder die Kunden, die gut zu einem passen. Ne, das ist genau, es gibt sehr konservative Agenturen, die funktionieren sehr gut mit konservativen Kunden, während es dann wieder die total hippen Agenturen gibt, die dann auch eher mit, sag ich mal, hipperen Firmen zusammenarbeiten wollen, die vielleicht auch risikofreudiger sind an der Stelle. Und genauso ist es ja auch bei Mitarbeitern. Wenn man marketet, also am schönsten finde ich ja die Stellenausschreibungen, die dann so, die eigentlich so aussehen, als ob sie vor 20 Jahren schon alt waren. Und damit versucht dann Gen Z attraktiv zu gestalten. Da kommt natürlich, kommen dann da auch nur Bewerbungen rüber, die auch keine andere Wahl haben. Und das darf man natürlich auch an der Stelle nicht vergessen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das da sich so wenig mit beschäftigt wird und eigentlich immer nur geschimpft wird. Und da, deswegen reden wir ja auch, weil ich hoffe, dass wir dafür ein paar Lösungsansätze heute finden.
Oh ja. Also ich liebe erstmal dieses ganze Thema Vorurteile und eigentlich für jede Generation und versuche doch immer so ein bisschen die Lanze zu brechen, gerade auch für die Generation Z. Was ich nämlich echt witzig finde, es wird ja immer vorgeworfen, ja, sie sind zu faul. Aber dabei ist die Generation, die das Motto hat, ich arbeite, um zu leben, so rum, ist eigentlich die Generation X. Also das sind die dieses ganze Thema Work-Life-Balance und absolute Abgrenzung, Arbeit und Privat so richtig geprägt haben. Und man muss dazu sagen, bei einer Gen Z, wenn man kann ihnen vieles vorwerfen, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum sie gewisse Sachen anders angehen als Vorgängergenerationen. Also ich meine, meine Generation, unsere Generation und die Generation davor haben es halt vorgelebt, dass vielleicht 60 Stunden die Woche malochen nicht unbedingt der Weg ist zu gehen im Leben. Und ich finde, es spricht nichts dagegen, wenn man sagt, okay, ich möchte mein Leben nicht nur damit verbringen, mich aufzuarbeiten und auszubrennen, sondern in meinem Leben auch etwas anderes machen. Und von daher finde ich die Ansätze nicht schlecht und auch so dieses Thema Erwartungshaltung an Gehälter. Da ist einfach Kommunikation auf Augenhöhe das A und O. Man muss dazu auch sagen, dass das stark geprägt wird vom Umfeld. Also selbst bei mir war das schon so im Studium, dass mir meine Dozenten und Professoren weiß Gott, was für Gehälter verzählt haben, was ich mit meinem Studium mal verdienen sollte. Und die Diskrepanz zwischen dem, was die gesagt haben und der Realität lag halt mal locker bei 20.000 Euro. Aber da wird heute immer noch weiter so geimpft. Und entsprechend kommt man halt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung in vielleicht den ersten Job rein. Aber auch da hat die Erfahrung gezeigt, nicht nur meine Erfahrung, auch Erfahrung mit Recruitern, Recruiterinnen, Leuten, die sich im HR beschäftigen. Ich kommuniziere auf Augenhöhe mit euch und man kann Erwartungshaltungen anpassen. Und also es ist alles ein Thema der Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses.
Ja, das ist super spannend. Also das sehe ich ja auch. Wenn man immer so von sich auf die andere Generation schließt, ist es immer sehr unfair und führt zu vielen Missverständnissen, genauso wie unsere Eltern zu unserer Generation dann viele Missverständnisse hatten. Aber ich glaube, es birgt extrem viele Opportunities, um das mal so in Neudeutsch auszusprechen, weil wir sehen motivierte Gen Zler, die wir auch tatsächlich bei uns im Team haben, sehen wir, die geben richtig Gas und die haben richtig Bock, was zu lernen. Und wenn man denen dann hilft, und vor allem, da muss man sehr supportive sein, ja. Also man muss halt fördern, fordern, ja, und das aber in einer guten Mischung, dann funktioniert das sehr gut und dann haben die auch Spaß daran. Und dann kann man auch begeistern für bestimmte Themen, ja, die halt vielleicht auch nicht nur Social Media Influencer sind, ja. Weil das darf man nicht vergessen, das ist eine Beobachtung, die ich habe in den letzten paar Jahren, ist, dass wir einen starken Inflow haben von Leuten, die gerne auf Social Media arbeiten wollen, ob das jetzt in Adspace ist oder als Creator oder sie wollen eigentlich am Ende alle Influencer werden. Und das ist 1:1 genauso wie vor 20 Jahren, als Deutschland Sucht den Superstar rauskam, da wollten alle Superstar werden. Ist das Gleiche, nur auf einer anderen Plattform. Und natürlich ist es unrealistisch, aber diese Träume sind auch völlig in Ordnung. Ich finde es ja cool, wenn man denen zeigen kann, es gibt mehr als nur Social Media als Channel, sondern es gibt noch ein paar andere Channels, die auch sehr, sehr cool sind und die auch sehr werthaltig sind, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung oder lass es auch sowas sein wie Data Analytics, was jetzt per se kein eigener Channel ist, aber auch ein Skill in dem Bereich. Und die damit am merken, hey, das macht voll Spaß und da können wir Leuten auch helfen, ne? Weil das ist immer das Spannende. Die Gen Z ist sehr stark purpose-driven, würde ich mal sagen. Auch nicht alle per se, aber es sind viele purpose-driven. Und du hast es gerade gesagt, Work-Life-Balance spielt eine große Rolle. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist bei denen viel früher, kommt er bei denen, als bei vielleicht unserer Generation, der vorigen Generation. Und das führt dazu, dass wir natürlich auch anders dann, dass sie anders schon denken. Sie wollen nicht einfach nur Geld machen. Da gibt es auch welche, ist schon klar. Aber sie wollen
genau
auch
das.
Purpose-driven machen. Und da sehe ich
also
halt
eine finanzielle
Ja, sag du.
Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Also So zum, auch so zum Thema Werte. So eine finanzielle Absicherung ist der Generation Z schon auch wichtig, aber auch nicht um jeden Preis. Man muss sich immer so vor Augen halten, durch was wurden die geprägt in ihrer sogenannten formativen Phase. Und da ist halt echt viel passiert, also wirklich abseits von rein Technologie und Social Media. Pandemie, Finanzkrise, Klimaabkommen, die haben unglaublich viel mitgemacht und vieles, was eben ihr Wertedenken geprägt hat. Und dieser Sinn nach Gleichberechtigung und nach Nachhaltigkeit ist, finde ich, eine sehr positive Entwicklung und das, was sie auch versuchen, dafür zu tun.
Ja, cool. Wenn du jetzt dir anschaust, wie das Suchverhalten sich verändert, was beobachtest du da? Das würde mich auch mal interessieren, weil das ist ja auch sozusagen unser Tenor in der Folge. Deswegen, was
Genau
siehst du da?
das.
Wie verändert sich das und wer muss aufpassen?
Ah, du hast schon so ein bisschen angeteasert im Intro. Also ich glaube, so der größte Trend, den man gerade beobachten kann, ist, dass die vor allem die Generation Z ihre Suchanfragen viel häufiger über Social Media startet, insbesondere TikTok als über klassische Suchmaschinen. Und die Gen Z googelt auch nicht mehr, sie sucht. Und das über, ja, eben vor allem Social Media. Es heißt jetzt nicht, dass Google komplett obsolet ist, aber es ist schon ein ganz deutlicher Trend da. Und auch andere Generationen, also es ist nur nicht die Gen Z, die ihre Suchanfragen über Social Media startet, auch die Millennials, sogar auch die Boomer und die Generation X nutzen es immer häufiger, weil sie sich auch erhoffen, dadurch konkreteren Content zu bekommen und vor allem auch schon visuell aufbereiteteren Content. Also das ist nur so ein Aspekt, der damit reinschwingt. Und ja, das ist das, wo, glaube ich, insbesondere unsere lieben Kollegen und Kolleginnen aus dem SEO-Bereich sich künftig auch viel noch mehr mit anderen, zum Beispiel aus dem Social Media und Branding-Bereich abstimmen müssen, um eine wirklich holistische Strategie dort auszuarbeiten. Also man muss irgendwo aufhören, in diesen Teildisziplinen zu denken, sondern das alles viel mehr miteinander verschmelzen und kohärent denken. Auch YouTube gilt ja als Suchmaschine. Es ist nicht, dass das Rad neu erfunden wurde, dass auf einmal alles nur noch über TikTok geht. Gerade im Bereich Tutorials, DIYs, gehen viele immer erstmal in YouTube direkt rein, bevor sie über Bing, Google oder sonst was ihre Suchanfragen starten. Und insgesamt hat sich diese klassische User Journey aus dem SEO schon verändert. Also es gibt schon immer noch die ganz ja klassisch, sagen wir mal, bleiben wir bei Google, dort reingehen mit einer Suchintention, dort ihre Keywords oder ihre Suchanfrage reinstellen, sich dann in den Ergebnissen durchklicken, zurechtfinden, bis sie ihr Ergebnis haben oder in so einem kleinen Rabbit Hole verschwinden. Aber es geht schon viel mehr dazu, dass man gezielt mit der Suchintention in eine Social Media Plattform reingibt und dann eben durch den Algorithmus bedingt das ausgespielt bekommt, was für einen relevant ist. Die Alternative dazu ist, dass man eigentlich nicht mit einer Suchintention reingeht, sondern die Social Media, die App öffnet und quasi eine Intention erweckt wird, indem man einen Content sieht, der einen interessiert, den man spannend findet und der dann Auslöser dafür ist, zum Beispiel ein Produkt innerhalb dann zum Beispiel von TikTok zu suchen, weil es in dem Content Piece, das ich gesehen habe, präsentiert wurde. Also die Möglichkeiten sind breiter geworden und vor allem auch, wie ich denken muss. Also es ist nicht mehr dieser granulare Weg, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert, sondern wenn das eine eintritt, dann kann die Suche noch dahin gehen. Dann kann derjenige oder die Person von dem Content Piece auf einen Influencer-Kanal gehen, den durchforsten, landet dann beim nächsten. Also dieses ganze, weil wir beim Ausdruck Rabbit Hole, wird er nochmal viel tiefer und auch breiter in der Suche. Und umso wichtiger ist es, dass man da auch eben diese ganzheitliche Strategie denkt und Keywords nicht nur für die eigene Website denkt und für Google Ads, sondern Keywords eben auch für Social Media Plattformen und auch generationsgerecht denkt.
Ja, total spannend. Wir sehen es gar nicht mehr getrennt. Also wir sehen TikTok SEO als einen eigenen Bereich, der komplett in normales SEO eingreift. Genauso wie YouTube SEO sehen wir genauso. Deswegen machen wir auch solche Podcasts, ja, weil wir genau wissen, dass der Content mittlerweile anders konsumiert wird und auch die Suche woanders anfängt. Ich selber suche auch total divers mittlerweile. Das hört sich witzig an. Ich suche divers, aber ich mag sehr gerne audiovisuellen Content, weil ich den in verschiedenen Formen extrem in sehr, sehr hoher Geschwindigkeit konsumieren kann im Vergleich zu Text, der mich nicht unbedingt zum Ziel führt. Das heißt, viele meiner Suchen, besonders bei Tutorials, hast du es ja gerade gesagt, fangen tatsächlich bei YouTube an, weil ich dann direkt mit einem Ich weiß ungefähr, worauf ich mich einlassen muss. 7 bis 15 Minuten erklärt mir derjenige diesen kompletten Sachverhalt und dann habe ich einen großen Umschlag davon. Wenn ich das bei Google eingebe, oftmals die Themen, besonders wenn ich in neue Themen einsteige, dann ist es sehr zerklüftet und die Informationsqualität ist sehr unterschiedlich und auch die Geschwindigkeit, wie ich das aufnehmen kann, ist anders. Und da würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, siehst du bestimmte Cluster, dass bestimmte Sachen besonders auf bestimmten Plattformen gesucht werden? Oder ist es eine quasi Gesamtverteilung? Weil B2B kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass so stark auf TikTok gesucht wird. Also wer ist der Gasschweißen, Stahlhersteller, Frankfurt oder sowas? Glaube ich, ist immer noch eine Google-Suche. Aber deswegen, vielleicht kannst du so ein paar Cluster sagen.
Ja, also gab es tatsächlich einen sehr aufschlussreichen Report auch von Adobe, die Top-Suchanfragen zum Beispiel für TikTok rausgehauen haben. Und da war ganz oben drauf DIYs und Rezepte und Musik. Mhm. Das sind somit die Top-Dinger, die gesucht werden.
Macht total Sinn.
Auch Inhalte sind, die eben von dieser audiovisuellen Darstellung absolut leben. Klar. Also DIY brauche ich mir nicht in Textform durchlesen, das möchte ich sehen, wie es geht.
Ja, total cool. Also das, ich finde Reisen zum Beispiel und auch Essen, ne? Also Reisen, Essen, Rezepte, Das ist so visuell, ja. Und das Essen, also wenn ich mir diese alten Rezeptseiten anschaue, und ich habe großen Respekt vor die großen Seiten, ne? Also mega krass, was die alles aufgebaut haben. Aber wenn ich mir überlege, dann ist da so ein großes Bild von dem Rezept da und dann sieht das irgendwie so aus wie so irgend so ein random indisches Curry und dann soll ich das nachkochen. Aber bei Instagram ist das, Instagram ist noch nicht mal so, bei TikTok ist es so cool, dann ist so kurz geschnitten, so, ja, dann mache ich das rein. Und die Anleitung ist quasi visuell innerhalb von 60 Sekunden schon. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich es machen möchte oder nicht. Das finde ich sensationell. Natürlich auch das ganze Reiseblogging-Thema ist natürlich einfach, boah, Wahnsinn, wo die Leute hinreisen müssen, um einen 60-Sekunden-Clip zu machen. Aber das macht natürlich total Lust darauf, da dabei zu sein. Das muss ich auch sagen. Also das ist Wahnsinn.
Das ist es halt bei dem Thema Begehrlichkeit wecken, diese Sehnsucht wecken, das Fernweh wecken, gerade beim Reisen, und das schaffst du nur durch diese Bilder. Ja. Und diese Point-of-View-Geschichten, also das lebt davon. Und beim Thema Rezepte, ich finde es ganz witzig, weil diese klassischen Rezept-Blogs, die es gibt, die sind ja inzwischen eigentlich nur noch SEO-Blogs. Also da findest du nicht das Rezept, sondern du findest erstmal, du suchst ein Tiramisu-Rezept und dann wird dir erstmal erklärt, was Tiramisu eigentlich ist, wo es herkommt, welche Bedeutung es hat, wo die Espresso-Bohne herkommt. Also liest halt erstmal ein ganzes Pamphlet, bevor dann irgendwo ganz unten das Rezept steht. Hat sich klar für den Blog, für den der es macht, vom Ranking her natürlich schön. Aus User-Sicht finde ich es immer schwierig. Und das ist halt dann wieder der nächste Punkt. Aus User-Sicht hast du halt mit Social Media als Suchmaschine einen ganz entscheidenden Vorteil. Du hast die Kürze, in der die Inhalte präsentiert werden, und du kommst viel schneller, du kannst viel schneller entscheiden, ob der Inhalt für dich relevant und interessant ist.
Ja, auf jeden Fall. Die haben, das ist einfach, die Arms Race, also wie die Leute aufrüsten mussten im SEO, um zu ranken, hat auch stattgefunden, und das führt halt dazu, dass man dann einen unfassbar sensationellen Artikel hat zum Thema Tiramisu, der nicht zielführend ist. Ich glaube, da passiert auch gerade viel, dass Google das auch verstanden hat und sehr viel mehr mit Zusammenfassungen passiert und sehr viel mehr mit relativ schnell zum Ergebnis kommen. Aber da hat Google auf jeden Fall ein Problem, und auch natürlich im Vergleich zu den ganzen AI-Suchen haben sie da ein Problem. Weil nämlich, wenn ich sage Tiramisu-Rezept bei ChatGPT oder bei Perplexity, habe ich innerhalb von 3 Sekunden ein Rezept. Ob das schmeckt oder nicht, das ist in dem Fall nicht gegeben. Aber es ist zumindest ein Rezept, was aus dem Internet gezogen wurde und dir richtig schnell gegeben wurde. Und diese Fragenthema, das, glaube ich, tut Google gerade ganz schön weh.
Ja, wobei, also ich sehe noch einen sehr entscheidenden Vorteil. Also inzwischen werden tatsächlich 10% der Suchanfragen über ChatGPT und andere KI-Instanzen gemacht. Aber was dir ChatGPT nicht geben kann, sind Rezensionen und Bewertungen. Und das ist, glaube ich, noch mit einer der entscheidenden Vorteile von Google, aber eben auch von Social-Media-Inhalten, dass ich sehe, ob andere das schon für gut gefunden haben. Da kommt jetzt die Werbepsychologin in mir wieder raus. Das minimiert mein subjektiv erlebtes Risiko. Ja, das ganze Thema Social Proof und so spielt da natürlich eine große Rolle. Und dir wird es auch nicht anders gehen. Bleiben wir wieder beim Tiramisu-Rezept, was man googelt. Du wirst nicht das Tiramisu-Rezept nehmen, was mit, keine Ahnung, 3,6 Sternen bewertet wurde, sondern eins, was mal mindestens 4,6 hat. Und nur diese Ergebnisse schaust du dir an. Und das kannst du, das kann ChatGPT für dich bei deiner ersten Suchanfrage nicht beantworten. Oder du wirst bei, also auch so ein bisschen bei Social Media, insbesondere bei TikTok, kannst es auch nicht hundertprozentig beurteilen. Das Video, du siehst die Reichweite, du siehst, wie viele Leute es geliked haben. Du müsstest insgesamt in die Kommentare reingehen, um zu verifizieren, hat jemand schon mal dieses Rezept dann wirklich nachgemacht und auch für gut befunden. Es würde ja im Endeffekt nur als gut für dich bewertet, weil es in deinen Algorithmus passt und weil es so viele Aufrufe hatte, aber nicht, weil dieses Video jetzt mit 4,6 Sternen im Punkt auf dieses Rezept bewertet wurde.
Ja, wobei also da, natürlich auch das Social Proof da immer gut funktioniert, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Also dann, wenn der Influencer viele Follower hat, dann vertraut man dem schon mal viel mehr. Und dann, wenn es viele Likes hat, auch. Also ich finde das Social Proof-Thema total, total wichtig. Und falls du es mitbekommen hast, Google hat in den letzten 3 Monaten ihre Bewertungen brutal aufgeräumt. Da haben auch einige große Influencer in Deutschland haben sich da auch aufgeregt darüber, dass ihre Bewertungen von vielen Firmen auch gelöscht worden sind einfach. Und Google weiß, glaube ich, der Wichtigkeit, wie relevant ihre Bewertung ist und dass das noch eine Sache ist, die sie sehr stark schützen können, weil das ihnen nochmal einen Vorteil gibt, wissen sie, glaube ich, sehr gut und versuchen das gerade sehr sauber hinzubekommen und auch zu stärken, damit dieses Bewertungsthema auch wieder ein Vorteil in der Suche ist. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Das hat ChatGPT noch nicht, weil die Sachen sind tatsächlich ohne Bewertung kommen die raus und ohne Prüfung. Aber es ist eigentlich ziemlich cool, dass sich Suche verändert. Und es ist eigentlich auch ziemlich cool, dass es mal wieder dass die Monopolstellung von Google sich etwas verändert, weil es führt zu einem viel interessanteren Markt, wo wir auch wieder ganz viel Innovation haben. Und das finde ich immer sehr, sehr gut, weil zum Beispiel, ich habe das oft, ich interessiere mich für ein Thema und ich starte in das Thema rein und bewege mich dann entweder durch das Gebäude oder den Raum oder muss mit dem Auto fahren oder so und da wechsle ich tatsächlich das Medium. Und ich glaube, das passiert sehr vielen Leuten. Also man hat immer diese Thematik auch nur um es bei WhatsApp ganz plakativ zu machen. Du sitzt im Meeting und kriegst eine Voice und du weißt, es ist sau wichtig. Aber du bist im Meeting, du kannst dir nicht anhören. Oder du bist gerade am Fahrradfahren und kriegst eine Textmessage, die so lang ist und denkst so, das wäre jetzt cool, wenn es eine Voice ist. Und genauso ist es in der Suche und genauso ist es im Website-Bereich meines Erachtens. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir alle Inhalte in verschiedenen Formaten bereitstellen müssen. Das heißt einmal Text, einmal audiovisuell, einmal als Podcast, also als Audio-File, dann natürlich noch in barrierefreie Variante und was auch noch in der Zukunft kommen mag, damit man es einfach so konsumieren kann, wie man es gerade braucht.
Genau, das ist also ganz wichtiger Punkt und barrierefrei ist, also es macht es ja auch nur inklusiver. Also dadurch, dass du es in den verschiedenen Varianten zur Verfügung stellst, bietest du eigentlich jedem die Möglichkeit, deinen Content zu konsumieren und so sollte es ja auch sein.
Ja, absolut. Deswegen finde ich es auch so genial mit AI, muss ich sagen. Ich muss manchmal spanische und russische Videos gucken, weil die Inhalte nur dort vorhanden sind, weil es sehr spezifische Themen sind. Ja. Und das war vor 4 Jahren echt schwierig. Da ging es schon so ein bisschen mit Subtitling los und so. Das konnte man so halb lesen. Auch so ganz fiese französische Videos, wo die so im Slang gesprochen haben, konnte ich entziffern. Holländisch verstehe ich mittlerweile so halb, weil es so nah an Deutsch ist. Aber jetzt ist es richtig geil mit AI. Ich habe jetzt schon die ersten Videos gesehen, wo sie einfach gelipsynkt haben mit deutscher Ausgabe. Das ist natürlich komplett ohne Emotionen, ja. Und das ist noch weit weg von dem, was sein sollte. Aber wird auch nochmal zu krassen Inklusion führen, dass deutscher Content international gesehen werden kann. Aber natürlich auch, und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, dass englischer Content natürlich auch auf Deutsch gesehen werden kann. Wobei natürlich ich immer der Meinung bin, alle, die in Deutschland wohnen, die im Internet unterwegs sind, die international irgendwas machen wollen, sollten natürlich so gut wie möglich Englisch lernen. Und der einfachste Weg ist, sich englischen Content anzuhören. Aber ich finde das von der Inklusionsgedanken halt sehr, sehr gut, weil ich könnte rein theoretisch jetzt jemandem ein Video schicken, der kein Englisch kann, der sich auf Deutsch anschauen kann, auch wenn es nicht ganz so perfekt synchronisiert ist. Und das finde ich auch total toll vom Inklusionsgedanken und auch, dass man da einfach dass das Wissen der Welt einfach weitergetragen wird und nicht in irgendeiner Sprache festhängt.
Ja, und es erspart einem halt auch echt viel Arbeit. Also Ich würde mir auch wünschen, dass alle meine Videos und Contents schon auf Englisch sind, aber es ist halt dann natürlich wieder Aufwand und müsste ich hinsetzen, müsste vielleicht neu drehen. Dann denkst du ja, du bist jetzt auch kein Native, du sprichst zwar gut Englisch, aber und du kannst damit, glaube ich, sehr viel dir an Arbeit erleichtern und es eben anderen auch. Also das ist auch, ich möchte immer gerne Menschen was beibringen, das ist auch immer so die Intention von meinem Blog. Und je mehr Sprachen das man rausbringen kann, umso besser ist es natürlich, umso mehr kann man das natürlich dann auch weitertragen und da kann AI natürlich eine sehr große Hilfe sein.
Wo findet man denn deinen Blog? Sag mal die Domain, damit wir das auch alle anvisieren können.
Das ist die marketingcorner.de.
Ja, perfekt. Da solltet ihr auf jeden Fall alle hingehen und euch anschauen, worüber die Chrissy da schreibt, weil ich glaube, es ist ganz spannend. Vielleicht können wir auch gleich mal ein paar Hacks sagen. Vielleicht hast du ein paar marketingpsychologische Hacks, die unsere Zuhörer, Zuhörerinnen einfach mal direkt anwenden können. Vielleicht so seine, weiß nicht, Top 3 oder 3 Stück, die dir einfallen, sowas.
Oh, fangen wir mal an. Also ein Effekt, den ich immer ganz spannend finde, ist der sogenannte der Gaze-Queuing-Effekt. Der ist eigentlich fast schon cheesy, wenn man es sagen möchte, aber der besagt grundsätzlich, dass oder machen wir es mal mit einem Beispiel. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du eine Person zum Himmel schaut, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal anfängst, zum Himmel zu schauen, ja, oder klar, andere Menschen auch nach oben schauen oder selber einfach mal den Test machen. Hier in München, Fußgängerzone, Stachus rausgehen, ein bisschen dumm hinstellen, nach oben schauen. Es dauert
nicht lange,
die ersten Leute schauen auch nach oben.
Ja.
Und das ist genau das, was dieser Gaze-Queuing-Effekt eben besagt. Dass Menschen dorthin schauen, wo andere Menschen hinschauen, hat ganz evolutionäre Gründe. Wir könnten natürlich aus der Richtung Gefahr kommen und wir sollten besser nachschauen, ob da nicht wirklich Gefahr lauert. Und das ist was, was man eben ganz visuell machen kann, sei es jetzt auf einer Ad, dass man eine Person auf dieser Ad abbildet, die auf was Bestimmtes, das Produkt oder den Call-to-Action-Button schaut, kann man auch auf der Webseite super machen. Also diese Art der Blickführung, den User wirklich auch zu leiten durch diese Elemente. Generell Personen auf Anzeigen, auf Ads funktionieren sehr gut, vor allem in der Awareness-Phase, weil Gesichter in der Werbung von uns speziell verarbeitet werden und auch besser gespeichert werden. Das erhöht die Markenerinnerung, es stärkt die Identifikation. Das ist immer so mein Tipp, gerade wenn wir mal so im klassischen Funnel denken, am Anfang viel mit Gesichtern und auch mit Videocontent arbeiten, weil mehr Aufmerksamkeit, bessere Speicherungen. Je spitzer es dann im Funnel zugeht, also in der Conversion, sollte man sich dann aber wieder aufs eigentliche Produkt fokussieren. Ich vergleiche das auch immer gerne mit so einer Misswahl. Was ich schon mal gesehen, vielleicht so in den USA, in den ersten Runden, führen sie alles Mögliche vor, führen Interviews, viel Interaktion, viel Action. Und ganz am Ende ist es aber so, dass diese Miss oder diese Misses nochmal nur sie auf die Bühne kommt und sie, also wenn man es vergleichen möchte, wie als Produkt für all das steht, was sie davor an Eigenschaften und Qualitäten aufgezeigt hat. Und das so als vielleicht kleine Gedankenstütze am Anfang: Aufmerksamkeit, Menschen, Video, Interaktion, auch Farben, Signalfarben, die Aufmerksamkeit binden. Aber wenn es ums Überzeugen geht, dann den Fokus auf das Produkt legen und vielleicht auch noch, wenn wir wieder bildlich sprechen, mit USPs anreichern. Und ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in den Social Media Funnel abgedriftet. Wenn wir noch so ein bisschen über Effekte sprechen wollen, dann vielleicht sagt der IKEA-Effekt was?
Das, dass man sich in einem Labyrinth verläuft und nicht wieder rauskommt, bis man was gekauft hat? Oder was ist der Effekt?
Der IKEA-Effekt stammt, ich glaube, so aus den 50er oder 60er Jahren, wo diese ganzen Fertigbackmischungen so einen riesen Hype hatten, gerade in den USA. Und das war, am Anfang waren die so, dass die Hausfrauen damals eigentlich nichts mehr machen mussten, nur noch anrühren, ab in den Ofen und fertig. Und die sind total gefloppt, weil der Wert, dass ich etwas selber gemacht habe, es war ihnen zu wenig. Also ihre eigene Leistung wurde durch dieses absolute Fertigprodukt eigentlich herabgesetzt. Und dann hat man angefangen, diese Backmischungen umzumodeln, indem man bestimmte Bestandteile rausgenommen hat, die dann wieder hinzugefügt werden mussten. Also du hast diese trockene Mehlmischung und musst aber selber noch Eier hinzugeben, musst Milch hinzugeben, verrührst das Ganze schön, haust es in den Ofen. Und damit hast du ja selber eine Leistung erbracht und damit hast du dieses Produkt wieder als wertvoller erachtet. Und so ist es zum Beispiel auch mit IKEA-Möbeln, die du selber aufgebaut hast. Damit erachtest du, also der, keine Ahnung, das Kallax-Regal kostet 40, 50 Euro, geringer Warenwert, aber du hast es selber aufgebaut und damit bemisst du diesem Produkt einen höheren Wert bei, weil deine eigene Leistung drin war und du sagst so, Ich hab ein Regal aufgebaut. Und diesen IKEA-Effekt, den kann man vor allem im DIY-Bereich ganz gut anwenden oder sagen wir zumindest übertragen, dass warum es uns eigentlich auch so viel Spaß macht, auch dieses Baukastenprinzip, Dinge zusammenzusetzen, weil wir eben dieses Gefühl haben, dass wir selber eine Leistung erbracht haben und dieses ganze, also alles deswegen auch als Pinterest da, als super Plattform für dieses ganze DIY-Thema, das eigentlich den IKEA-Effekt transportiert.
Krass. Das ist ein krasser Effekt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist mir auch schon oft aufgefallen, dass wenn ich mal so Sachen so einfach so bekomme, dann messe ich dem, dass ich nicht so einen hohen Wert bei, wie wenn ich das jetzt selber zusammengesteckt habe. Ja, das ist also ein sehr interessanter Effekt. Also wirklich spannend. Glaube ich, kann man für viele Sachen auch verwenden. Kann man auch, glaube ich, im geschäftlichen Alltag gut verwenden, dass man dadurch, dass die Person da ein bisschen auch, ich glaube sogar, vielleicht erklärt das auch ein bisschen manchmal das Vertrauen in die Google-Suche. Weil also nur um das zu sagen, Ads funktionieren sensationell gut, aber ein Lead bei den meisten B2B-Firmen, mit denen wir reden, und auch natürlich B2C, ist meistens noch heißer. Bei B2B können wir es sehr, sehr gut messen. Ist ja noch viel heißer, wenn er bei SEO kommt. Warum? Weil der es selber gefunden hat. Der fühlt sich so an, er hat es selber entdeckt,
Ja.
selber gefunden. Und bei Ads ist es so, das wurde mir gezeigt. Das ist hat eine, besonders die Deutschen sind ja immer skeptisch, hat das so einen anderen Effekt. Das könnte vielleicht ein bisschen der IKEA-Effekt sein, ich weiß es nicht.
Das ist ein sehr spannender Gedanke. Würde ich tatsächlich so unterschreiben. Also das klingt für mich sehr plausibel. Sehr spannend.
Weil das sehen wir immer
Einen
wieder.
Effekt würde ich noch. Entschuldigung.
Nee, das sehen wir immer wieder, nur dass dass die Leads einfach über den SEO-Kanal einfach sehr, 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 sehr gut funktionieren und auch eine hohe Conversion Rate haben, während die über Ads deutlich niedriger sind, aber man natürlich das besser steuern kann.
Einen Effekt würde ich noch raushauen, weil ich glaube, den kann man auch, also die meisten oder viele verwenden ihn wahrscheinlich schon, ohne genau zu wissen, dass sie ihn verwenden. Und ich finde ihn auch immer ganz praktisch, der Carpenter-Effekt. Vielleicht versetze ich mal rein, ich weiß nicht, ob du bist ein Fußballschauer?
Ja, ich
Ja,
war jetzt
vielleicht
schon
schon mal
immer
so
wieder im
wie.
Stadion.
Naja, vielleicht ist da auch schon mal so gegangen, du schaust das Spiel an und bist wirklich so richtig tief drin und machst mal so automatisch irgendwie so eine Kickbewegung mit dem Fuß mit. Oder vielleicht, wenn du auch mal Boxen anschaust, dass du so drin bist im Kampf, dass du immer so eine, keine Ahnung, wie so eine Art Boxbewegung nach vorne machst. Oder auch so ein Beispiel aus der Psychologie, wenn du an eine Zitrone denkst, dass sich dann so deine Mundwinkel schon so ein bisschen zusammenziehen, als hättest du gerade in was Saures gebissen. Und das hängt mit dem sogenannten Carpenter-Effekt zusammen, weil wir Menschen durch das bloße Vorstellen, also das Sehen, aber auch das bloße Vorstellen einer Bewegung oder einer Handlung, diese zum Teil auch ausführen. Also wenn ich
Krass.
mir diese bloße Vorstellung, dieses Reinbeißen in die Zitrone oder das bloße Vorstellen und oder auch Ansehen eines Fußballspiels, in dem ich mich wirklich tief drin befinde, kann dazu führen, dass ich eben die Bewegung auch ausführe. Dieses so eine Art Spiegeleffekt. Und dieser Effekt kam von eben einem Herrn Carpenter, der eigentlich nur diesen ganzen okkulten Praktiken zu seiner Zeit einen Strich durch die Rechnung machen wollte. Diese ganze Reacher-Bretter und
Ja.
Gläserrücken-Geschichten, hat damit eigentlich herausgefunden, dass die Personen, die zum Beispiel dieses Gläserrücken gemacht haben, unterbewusst das Glas dorthin bewegt haben, wo sie es haben wollten. Also sie haben sich quasi vorgestellt, dass die Person, mit der sie kommunizieren wollten, und haben es dann unterbewusst das Glas zum Beispiel an dem Anfangsbuchstaben von dem Namen von der Person gerückt. Und das Unterbewusstsein kann eben sehr viel machen, und das ist eben ein Effekt, den man sich bei Produktvideos, so Produktvorstellungen auch sehr gut zunutze machen kann, was eigentlich so dieses ganz typische Influencer- und Tutorial-Geschäft ist.
Ja.
Wenn ich zeige, wie du ein Produkt benutzt, was du damit machen kannst, ich zeige dem oder mache dem anderen quasi vor, was sein Erlebnis sein könnte, dann bin ich auch oder bin ich gewillter, dieses gleiche Erlebnis auch haben zu wollen oder ausführen zu wollen.
Boah, sensationell. Das ist super spannend, weil das natürlich auch einfach erklärt. Also ich meine, ich mache das auch gerne. Wenn ich ein Produkt kaufe, schaue ich mir gerne ein Review, also bei teuren Produkten natürlich, schaue ich mir gerne ein Review-Video an, um einfach zu verstehen, hey, was ist in der Box drin, was sind die Probleme, was sind die, wie funktioniert das Ganze? Und dann habe ich das Gefühl, dass ich viel, viel besser verstehen kann, was ich da bekomme. Und dann bin ich auch viel gewillter, es schnell zu kaufen. Ja, das scheint das auf jeden Fall zu sein und sehr spannend mit dem Carpenter-Effekt. Ja gut, das sind aber wahnsinnige Sachen. Worüber sprichst du denn in deinem Vortrag auf der SMX? Worum geht's da und warum sollten wir uns das alle anhören?
Da kommen wir wieder zurück zu dem spannenden Thema Generationen. Ich spreche drüber von Boomer bis Gen Z, wer googelt wie. Also wir schauen uns an, wie welche Generation sich denn eigentlich oder wie sich das Suchverhalten von diesen Generationen unterscheidet, wer auf welchen Plattformen und Geräten unterwegs ist, wie sich vielleicht Suchanfragen verändern, machen auch so einen kleinen Deep Dive in die verschiedenen Generationen. Also wer ist das denn eigentlich, wie ticken die, was für Plattformen nutzen die, was haben sie vielleicht für Werte, für Einstellungen, weil das so ein bisschen, ich versuche mal so ein bisschen Verständnis, Konsens, Transparenz zu schaffen, dass man bestimmte Verhaltensweisen auch gut nachvollziehen kann. Dafür bin ich einfach Werbepsychologin und zu tief im Konsumentenverhalten drin, als dass ich sowas außer Acht lassen möchte. Ich finde es immer gut, Verständnis zu schaffen. Und schauen uns dann eben an, was suchen sie, warum suchen sie, wie suchen sie und was ist denn vielleicht sogar die SEO-User-Journey, wenn ich das mal so nennen möchte, von der Zukunft. Wo geht die Reise hin? Wie war es bisher? Und was muss man als Marketer und nicht nur als SEO-Mensch eigentlich beachten in dem Game?
Ja, mega spannend. Also ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielleicht werde ich sogar moderieren, mal gucken. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Und ich kann nur sagen, also es ist auf jeden Fall super relevant für alle, die in den Bereichen unterwegs sind. Also wenn ihr Suchmaschinenoptimierung macht oder auch wenn ihr eine Firma seid, natürlich die Suchmaschinenoptimierung braucht, dann ist das natürlich ein sehr, sehr wertvoller Vortrag, weil man damit in die Zukunft bauen kann und auch schauen kann, wie sich das Ganze entwickeln wird und da, ich sag mal, Frontrunner sein kann, um halt auch dann gegenüber der Konkurrenz durchaus 1, 2, 3, 4 Schritte voraus zu sein, was die ersten 5 Jahren aufholen und da natürlich auch neue Kundengruppen zu erschließen. Also super spannend an der Stelle. Und wir sehen es aus unserem eigenen Geschäft auch, dass viele da nichts machen. Also das kann ich nur sagen. Wir sehen, dass ganz, ganz viele Firmen da noch nicht aktiv sind, weil sie da auch erst noch warten und auch diese, ich sag mal, diesen falschen Glaubenssatz haben, dass TikTok, da sind eh nur Kinder drauf, die keine Kreditkarten haben, was natürlich überhaupt nicht mehr stimmt, sondern TikTok ist voll mit Umsatz und auch im B2B. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Opportunity, einfach da von deinem Wissen zu profitieren, in das Verständnis reinzugehen. Deswegen kann ich nur allen nochmal einladen, die jetzt hier zuhören, zu SMX zu kommen und dann natürlich auf Chrissys Vortrag zu gehen, um da das Wissen da mitzunehmen. Und sonst natürlich auch super gerne, wo kann man dich am besten finden, Chrissy? Wo magst du kontaktiert werden?
Also LinkedIn finde ich immer super, bin ich auch sehr aktiv. Natürlich geht es auch über meinen Blog, aber ich glaube, LinkedIn ist so der direkte Weg.
Ja, perfekt. Dann geht auf entweder marketingcorner.de oder sucht die Chrissy, also Dr. Christina, was war es, Janka Hund, ne? Ich darf es nicht
Jacke.
Falsch
sagen. Wie die Jacke genau. Mit ER und der Hund wie das Tier mit DT.
Ich habe mir die ganze Zeit vorgenommen, den Namen richtig auszusprechen und habe mich immer an das Hund erinnert und dann war ich mir nicht sicher, ob es Jacka oder Janka war und deswegen kam jetzt der kleine Versprecher, aber genau, Dr. Christina Janka, Jacka Hund, jetzt bin ich komplett raus. Okay, das passiert mir, aber ihr findet sie auf jeden Fall natürlich in den Shownotes auch und könnt ihr natürlich jederzeit einfach dann bei LinkedIn anschreiben, perfekt. Sehen wir uns da und schreibt die Chrissy an, kommt auf die SMX, informiert euch, weil das Thema kommt, ja, und es stoppt ja nicht. Das ist ja sowas, das sieht man jetzt aus der Ferne, aber in 2 Jahren ist es deutlich näher und die Gen Z ist auch schon 25. Das darf man auch nicht vergessen. Die sind auch teilweise schon 27, glaube ich. Bin nicht ganz sicher, wo der Cut-off-Point ist, aber genau. Die sind da.
Genau das auch und verschließt euch nicht, also selbst wenn es TikTok dann nicht mehr sein sollte in ein paar Jahren, wir wissen ja nicht, was in den USA noch abgeht, wie sich es da entwickelt, dann kommt die nächste Plattform. Und auch da müssen wir uns dann drauf einstellen. Also TikTok ist jetzt nur eine Möglichkeit, auf die wir uns einstellen müssen und die wir mitnehmen sollten. Das heißt, abwarten und Tee trinken und hoffen, dass irgendwie mal alles wieder back to the roots und wie vor 10, 15 Jahren ist. Also Vogel-Strauß-Taktik ist einfach das Schlechteste. Deswegen auch von mir nochmal so der Shoutout. Auf die SMX kommen, freue mich, wenn ich da den einen oder anderen treffe. Natürlich jetzt nicht nur bei meinem Beitrag, sondern sind sehr, sehr viele wertvolle Beiträge mit dabei und auch Masterclasses. Also lohnt sich auf jeden Fall, wie immer, würde ich schon fast sagen. Ja. Also es ist eigentlich das Ich finde das Schöne an der SMX und auch an der Social ist, die sind einfach wirklich praxisnah. Also man geht wirklich immer mit super viel wertvollem Wissen wieder heraus.
Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Das ist eine pitchfreie Zone. Da wird nichts auf der Bühne verkauft, sondern es wird wirklich echte Taktiken, die gerade top aktuell sind, werden dort gezeigt, die man direkt auch anwenden kann in seinem Geschäft. Es wird sehr, sehr, ich will nicht sagen wissenschaftlich, das ist too much, aber es ist wissenschaftlich gearbeitet, es wird sehr an den Themen gearbeitet, es wird aber sehr, sehr klar Wert, also Value wird übertragen. Es ist also jeder Vortrag, in dem ich da bin, ist immer so, dass es einfach unfassbarer Mehrwert für mich ist, den ich mitnehmen kann, ohne dass ich noch irgendwas dazu kaufen muss, sondern es ist einfach, ich kann das nehmen und damit in meinem Unternehmen umsetzen. Und das hast du schön gesagt, also es ist eine wahnsinnig gute Konferenz an der Stelle. Ja, kann ich auch nur wiedergeben. Es lohnt sich da auf jeden Fall hinzugehen, wenn man sein Fachwissen aufbauen möchte. Und auch networken, ne? Super Leute da. In diesem Sinne.
Absolut.
In diesem Sinne, Christi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Total cool, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der SMX. Und vielleicht darf ich da deine Session auch moderieren und dann können wir da auch noch mal tiefer einsteigen in die ganzen Themen. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, kontaktiert die Christi gerne. Folgt ihr auf LinkedIn, geht auf ihren Blog. Schaut auch gerne die SMX-Session an. Und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne natürlich einen Kommentar da, abonniert gerne auch den Podcast oder das Video und unseren Videokanal auf YouTube und kommentiert natürlich super gerne auch das. Und da freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Und, in diesem Sinne, Marketingpsychologie ist das, was der absolute Hebel ist in eurer Conversion und daher unfassbar wichtig. Und deswegen nochmal danke für deine Hacks auch. Und in diesem Sinne, eine wunderbare Zeit und wir sehen uns alle ganz bald.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.